Na, ihr Schlingel? Reicht jetzt so langsam mit Frankreich, oder? Also ich bin zumindest gesättigt von Croissants, Camembert und Mancherie. Ein paar wenige Wochen dürft ihr jetzt mal wieder mit meiner sonoren Einleitungsstimme in den Besenwagen einsteigen. Ich reiß euch die Karten ab, ich hänge euer Rad an den Nagel und weise euch den Weg zu eurem Sitzplatz auf unserer ranzigen Busbank. Es begrüßen euch auch der Rest meines Busfahrerteams. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner an dich darauf.
Und danke auch, wie immer, an Rafa fürs Ausrüsten auch von unserem Team und vielleicht demnächst auch mal wieder einen Satz Trikots.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Thema Reality Check. Manchmal legt es sich auf die Schnauze. Im Radsport leider wörtlich zu nehmen, zumindest einige von uns kennen das. Kurve unterschätzt, Fähigkeiten überschätzt. Jo, ich kann ein Lied davon singen. Es passiert nicht oft, aber wenn es passiert, können die Auswirkungen auch schon mal dramatisch sein. Und dann kann ich nur sagen, es ist gut, wenn man sich nicht bei der Auswahl oder Konfiguration seiner Versicherungen verschätzt hat. Das hatte ich definitiv mal, aber die Versicherungslücke habe ich behoben. Ich dachte ja immer, ich wäre top versichert. Bis mir dann mal ein wunderschönes Fahrrad entwendet wurde und der Vertrag war für diesen Fall nicht ausgelegt. Ich habe mir dann ein Upgrade für meine Versicherung mit der Clark-App zugelegt. Habe den kostenlosen Bedarfscheck gemacht und Versicherungslücken aufgedeckt, meine Verträge optimiert und jetzt bin ich auch für solche Fälle gewappnet. Ich kann nur raten, nicht aus Fehlern zu lernen. Hol auch du dir das Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managst du deine Versicherungen kostenlos und digital und sicherst dich ganz einfach ab, denn der kostenlose In-App-Bedarfscheck findet die Versicherungen, die für dich und deinen ganz persönlichen Lebensstil wichtig sind. Dazu gibt es noch eine einfache mobile Vertragsübersicht und die Sicherheit, dass Clark für dich unabhängig aus über 180 verschiedenen Versicherern auswählt. Wenn du Interesse hast, gibt es mit uns nochmal ein Goodie oben drauf. Einfach in der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren. Besenwagen bitte komplett in Großbuchstaben und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shopping-Gutschein, zum Beispiel im App Store, bei H&M oder Zalando abstauben. 15 Euro gibt es schon, wenn du nur eine einträgst. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, wie du für dich das Beste mit Clark rausholen kannst. Jo, Paul. Paul am Strand. Erste Einstellung heute. Paul unter palmengedecktem Dach. Wir freuen uns mit dir.
Ja, es war ein langer, anstrengender Weg hierhin, wo ich jetzt bin, muss ich sagen. Genau, ich bin ja gerade im Urlaub in Mexiko und
ein langer, anstrengender Weg bis hierhin.
Ja. Nee, wir waren
Bikepacking
ja,
war das, ne?
Ja, also so halb, also so halb, also ohne Backpack vor allen Dingen. nee, wir waren ja auf einer Hochzeit mitten im Lande und sind jetzt hier unten noch an der Küste, ein bisschen surfen und am Strand rumliegen. Aber der Weg hierhin war auf jeden Fall sehr interessant. Allein der Weg bis Mexico City mit mehreren verschiedenen Flügen, weil die Verbindung so beschissen aus Berlin war. Dann kam das Gepäck nicht an. Dann bin ich bei der Hochzeit in Trekkinghose, Sneakers und T-Shirt aufgeschlagen.
Nicht dein Ernst.
Ja, wo mein ganzes Hochzeitsoutfit halt in meinem Rucksack war. Backpacking-Rucksack. Der, wie gesagt, irgendwo, ich glaube, in München oder in Montreal hängen geblieben ist. Und dann denkst du ja, ne, bist du als Europäerin ja irgendwie gewöhnt, so halt überall kriegst du halt Unterhosen und Socken und so. Das war dann gar nicht so einfach, da was Vernünftiges zu finden, da wo wir waren, weil das war so ein bisschen im Niemandsland, in Chiapas. Und irgendwann haben wir dann so ein paar Klamotten auch gefunden, aber das Interessante war, dass sich Basti ja da auch Erfahrung mit, nie jemand von der Airline gemeldet hat, wo unser Gepäck ist. Nach drei Tagen habe ich dann irgendwann mal, wir sind mit Lufthansa und Air Canada geflogen, da angerufen und gefragt und dann hing das anscheinend in irgendeinem Warehouse in Mexico City fest. Und da hat natürlich dann niemand Englisch gesprochen, ich aber auch kein Spanisch. Und das war eine lustige Kommunikation, um dann irgendwie an dieses Gepäck wieder ranzukommen. Ja, auf jeden Fall ging das mehrere Tage hin und her. Ich musste dann irgendwann von Tuxtla heißt das, zurück nach Mexico City fliegen, um da die Gepäckstücke zu holen. Dabei habe ich mir noch so einen halben Herzinfarkt bekommen, weil der Flug, hier ist es mit den Zeiten nicht so gut. Ne? Also man muss sagen, wenn die sagen, die fliegen 15 Uhr los, dann kann es auch 16.30 Uhr sein. ohne Beweggründe. Auf jeden Fall, der Flug hatte Verspätung, das Office von Air Canada nur bis 18 Uhr auf. Ich bin 17.56 Uhr im falschen Terminal gelandet, musste dann noch rüberlaufen und Mexico City ist auf 2000 Meter Höhe oder 2200 Meter Höhe. Und auf der Höhe Sport machen ist nicht so leicht. Auf jeden Fall bin ich losgerannt, als wenn es nicht in der Höhe wäre und bin dann angekommen und da fast zusammengeklappt. Weil da habe ich dann auf einmal keine Luft mehr richtig bekommen und mir wurde komplett schwindelig. Halt so dehydriert, weil es einfach auch so schwül heiß ist. Und dann wollte er wirklich gerade zuschließen, dann komme ich da an und habe dann zum Glück noch das Gepäck abholen können.
Ne? Ich hätte so eine Idee, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Du bist ja jetzt schon ein relativ eingespieltes Team mit Nils und Kadir für so Dokus machen, aber du machst es immer so vom Fahrradfahren. Finde ich eigentlich blöd. So, eigentlich sind die spannenderen Dokus von deinen Reisen irgendwo hin. Ja. Mach doch da mal eine.
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Gepäck wieder und sind jetzt hier in Puerto Escondido und wir sind hier zum Surfen, aber das ist ein richtiges, ich glaube, hier fliegen die ganzen Amerikaner hin, um zu saufen und so zu tun, als wenn sie surfen. Und wir sind hier in so einer Unterkunft, die eigentlich ziemlich geil ist, aber hier läuft von 10 bis 10 DJ. Also hier ist ein DJ direkt bei uns. Mhm. Und das ist so laut und ich wollte eigentlich auch hierher, um so ein bisschen zu entspannen, um nach Hause zu kommen und weiß ausgeschlafen zu sein. Das ist krass. Also es ist einfach den ganzen Tag Alarm hier. Also wirklich nur unsere Straße. Und alle auch so mindestens mal 10 Jahre jünger. Es ist so richtig Sauförtchen hier. Ja,
ja, und passt da rein.
Genau, jetzt gucke ich schon, ob ich in
der Art junge Paul Voss, er da richtig aufgegangen.
Ja, der junge Paul Voss, ja.
Der neben der Brauerei gewohnt hat.
Der neben der Brauerei gewohnt hat, ja. Aber trotzdem, so weit ist Mexiko eigentlich ganz geil. Aber ey, da wo wir waren, Chiapas, ist schon krass, man. Da fährst halt rum und ist halt überall Militär, ne? Und auch in Mexico City gehst du durch die Stadt, da fahren die halt, also so wie bei uns, die Bundeswehr sieht bei uns nicht so schwer bewaffnet aus, wie da die Polizei. Das ist schon ein absurdes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Aber ja, jetzt bin ich hier und versuche zu entspannen.
Harte Aufgabe.
Ja.
Ja. Ja, Urlaub 1. Jetzt Urlaub 2. Radtest.
Steht noch aus. Urlaub 2 ist vorbei. Erstmal wollte ich nochmal fragen, habt ihr auch jetzt so in den letzten Tagen irgendwie auf Social Media diesen, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe so ein paar Videos angezeigt bekommen, wie so Leute ihre Räder aufbauen und Lenkerband wickeln und dabei oben anfangen und das so darstellen, als ob das so wird es gemacht. Oh, weil das ja auch für die Sinn machen würde, weil man muss ja unten diesen Stopfen reindrücken und deswegen muss man oben anfangen und runterwickeln.
Habe ich noch nicht gesehen, leider.
Ich schicke euch das mal, wenn ich es nochmal finde. Aber ich habe schon mehrere Videos gesehen und ich habe direkt so geguckt, okay, da muss jetzt in den Kommentaren doch das so zerrissen werden. Aber nee, die haben alle gesagt, ja genau, so ist genau richtig geil. Wer macht das?
Ich weiß, ich habe es auch schon mal gesehen. Ich habe auch schon mal ein Rad bekommen, wo ich das unterschiedlich gewickelt war, wo ich es dann quasi abwickeln wollte von oben und es aber nicht ging und dann unten anfangen musste. Also ich habe das schon mal gesehen, aber ich kenne es auch niemanden, der es macht, aber würde mich jetzt mal interessieren, als Fahrradmechaniker nur so, ob man das so im Fachhandel quasi so macht.
Nee. Dann rollt sich doch so das Band ab, wenn du da so greifst und nach außen rutscht.
Eigentlich ja. Deswegen fängt man unten an und man wickelt immer nach außen. Mhm. Aber das ist so wieder diese Fake News, die verbreitet werden über Social Media, so wie Lenkerband von oben wickeln. Das macht man nicht, wollte ich hier nochmal sagen.
Kannst du da jetzt drauf im Zusammenhang mit deinem Urlaub oder ist das völlig losgelöst davon?
Ja, weil das habe ich im Urlaub gesehen. Ah, ja, okay.
Das hast du mitgenommen von deinem.
Genau. Ja, leider habe ich das Fahrrad nicht mitgenommen, dass ich da gefahren bin. Ich bin jetzt 2 Wochen Pinarello gefahren in der Toskana.
Was für eins?
Dogma F.
Dogma
F. Mit Scheibenbremse.
Aber das ist dann nicht irgendwie F12, sondern nur F.
Ist jetzt das aktuelle heißt nur noch F.
Okay.
Die zählen nicht mehr mit.
Lost Track.
Ja, 13 sieht auch nicht mehr so geil aus. Das war ja vorher F10 und dann F12.
F13 finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Wenn und wo ist F11 geblieben?
F11 gab es, glaube ich, nicht.
F8 gab es.
Genau, es gibt 2
Schritte. Die haben nur gerade Zahlen genommen.
Das ist ja also auch so, das ist auch wie bei Autos, ne? Überleg mal, du bist Audi, hast irgendwann angefangen, A1, A2 und du musst ja dann immer irgendwas Neues erfinden zwischendurch. Haust halt noch so ein paar Buchstabenkombinationen vorne ran, um dann die Zahl aufrechtzuerhalten. So müsste das bei Pinarello dann ja auch irgendwann sein. Weißt du, also ich meine, F22, das hört sich an wie so ein Fighterjet, aber nicht wie ein Fahrrad, oder? Das
ist ein Düsenjäger, ja.
Fährt sich aber ähnlich.
Also ist gut, sagst du, oder was?
Ja, aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich meine, generell Toskana, muss man ja sagen, mit meinem aktuellen Fitnesszustand nicht jetzt optimale Bedingungen. Ja, also war schon hart. So die Steigungsgrade, die gehen ja da oft mal so schnell in den zweistelligen Bereich, so auch aus dem Nichts. Und ja, aber so bergab und die eine flache Straße, die ich sehr oft frequentiert habe, die ich gefunden habe, das hat schon Spaß gemacht so. Also
warst du mit einer Gruppe unterwegs, oder?
Nee, ich bin alleine gefahren.
Gruppe ist zu weit gefahren immer und zu früh los.
Ich bin einen Tag, bin ich mal ein Stück mit so ein paar Italienern gefahren, so. Die hatten auch richtig Bock, dass ich noch mitfahre, weil in den Abfahrten habe ich da gut Tempo gemacht mit denen, aber da die mich am Berg schon eingeholt haben, war mir klar, dass sie beim nächsten Berg, die mich auf jeden Fall abhängen werden, deswegen bin ich rechts abgebogen. Aber die haben noch so angehalten und gerufen, so ich soll doch noch eine Runde mitfahren. Aber ja, da hatte ich jetzt dann nichts mehr für drauf, um die nochmal einmal am Berg mit denen zu fahren. Ja. Die sind ja generell alle sehr fit. Also
ja, macht halt auch Spaß.
Die Beine sind schon austrainierter bei den toskanischen Radfahrern als zumindest mal hier im Kölner Umland.
Kannst im Winter besser fahren. Ja, also was mich ja jetzt interessiert, ist so der langfristige Ausblick. Irgendjemand hat mir nämlich letzte Woche gesteckt, der Andi, habe ich gehört, der hat sich so ein Palace Cannondale reserviert.
Ich weiß nicht, ob meine Reservierung durchgegangen ist, aber ich habe gerade eben auch einen Anruf in Abwesenheit gehabt von einem Cannondale-Fahrer. Der wollte sich dazu eigentlich nochmal melden.
Hast du mir gesagt, dass du jetzt vielleicht auch dir so einen Pinarello-Rahmen organisieren wirst? Und da will ich doch auf jeden Fall mal am Ball bleiben bei dieser Neuanschaffung.
Ja.
Auf jeden Fall also zwei gute Optionen.
Nee, hat schon echt Spaß gemacht, das Rad so. Ne? Läuft gut, so hört sich gut an beim Fahren, das ist ja auch immer wichtig. Ja,
also wir haben schon vorhin schon gesagt, so der erste normale Mensch, der mal Pinarello fährt.
Ich frage mich, also in der Toskana hat das Spaß gemacht, Pinarello zu fahren. Ne? Dann ist das ja auch nichts Besonderes, so wie du schon sagst, hier fällt es vielleicht ein bisschen komisch auf. So. Ich weiß nicht, ob ein Pinarello in den Rhein-Erft-Kreis passt, weißt du? Ja. Und ich finde die ganzen Lackierungen von Pinarello jetzt auch nicht so gut. Also ich habe dann schon drüber nachgedacht, das dann halt direkt auch, wie du, ne, so einen Custom-Paint-Job zu machen. Und dann, weil Pinarello vielleicht nicht so gut hier hinpassen würde, habe ich schon überlegt, ob ich das Branding dann auch anders machen soll.
Canyon.
Nee, ich kann dann halt so groß unten auf Besenwagen, habe ich gedacht, draufschreiben.
Nein, Andi.
Pinarello Dogma Erft.
Nein, Leute, ihr könnt doch kein Ferrari kaufen und Lambo und da einfach dein VW-Schild draufbauen. Das funktioniert nicht, Mann.
Gut, dass du es sagst, Paul. Es war jetzt so eine Anspielung. Es ist auch gerade auf eBay Kleinanzeigen gibt es ja gerade Pinarello zu kaufen, das auch so ein bisschen abgeändert wurde. Habt ihr das nicht mitbekommen? Doch, Basti hat es bestimmt mitbekommen.
Ne, ich hänge nicht, also ich gucke nach anderen Sachen auf eBay Kleinanzeigen, aber Basti ist ja der richtige Hacker mit Fahrrädern.
Ach, ich kriege immer jeden Scheiß geschickt.
Ging schon so ein bisschen viral auf jeden Fall.
Also hast du das Standard-Factor gesehen?
Das Standard-Factor.
Ja, das habe ich gesehen. Ne?
Ja, mein Standard habe ich ja auch immer noch. Das mag ich auch gerne.
So. Ja, ist halt schon ein bisschen andere
mit dem
Kategorie
Rad. Zum Fahren. Ja, genau. Das ist so das, was mich eigentlich jetzt wieder so ein bisschen reizt. Also Andi, auch mal 35 in der flachen fahren, ohne, ja, dass ich, ohne dass ich 350 Watt fahren muss.
Aber da kommt mir eine Frage auf. Würdet ihr, also jetzt unabhängig vom Geld, aber hättet ihr einen quasi wie bei Autos irgendwie so ein Gutwetterfahrrad und ein normales Fahrrad? Würdet ihr euch das zulegen?
Ich jetzt nicht.
Gut, bei Autos wäre es ja dann, wenn du so einen Supersportwagen hast oder sowas.
Ja, ja, genau. Genau, also du hast ein Alltagsfahrrad, das so eins, das holst du nur raus bei gutem Wetter.
Mm, ja.
So an besonderen Tagen, Andi. Also, ja, bei dir ist ja jeder Radfahrtag ein besonderer Tag momentan.
Von genau, daher. Ich fahre ja immer nur, wenn das Wetter gut ist. Nee, aber ganz ehrlich, so Winterrad oder so, was man früher
hatte. Nee, hatte ich kein Winterrad.
Also umgekehrt.
Ich meine so richtiges, also du hast einmal so ein Standardfahrrad, aber womit du immer fährst, und da hast du eins so für besondere Anlässe.
An einem richtig Standard oder ein Standard?
Ein Standard. Also kein Standard, sondern ein Standard.
Nee, ich würde schon mein normales Fahrrad auch so gut haben wollen, dass so schon was Besonderes ist für mich. Dann hätte ich das vielleicht nochmal dasselbe, was ich nur an guten Tagen raushole, dass es nie dreckig wird.
In weiß.
Ja, so ungefähr vielleicht. Oder mit einer goldenen Kette drauf oder so. Nee, wäre ich jetzt auch nicht
gerne,
so der
gerne Typ. Gerne mehrere Fahrräder, aber jetzt nicht genau.
Lieber so ein geiles Gravelrad, geiles Rennrad. Und vielleicht mal ein Mountainbike, vielleicht.
Waren auf jeden Fall auch viele in der Toskana unterwegs. Ich meine, ja, bietet sich an, ne?
Ja, so sehr geil.
Bianca. Und ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt da nächstes Jahr mal so ein Event mitzufahren.
Andi,
ja, haben wir ja schon mal vorgehabt.
Es gibt schon mehrere Eroica-Versionen mittlerweile. Also fast jeder Ort da hat seine eigene Ausgabe.
Ja, gibt auch eins in Kalifornien.
Ja, aber ich will nicht nach Kalifornien fliegen.
Ja, dann müssen wir rausfinden, welcher Ort die mit dem
Montalcino
mit dem niedrigsten Level macht.
Nee, das ist egal. Also ich will das ja nicht, ich bin ja kein Paul Voss und fahre das als Radrennen, sondern ich will das einfach nur fahren. Ist doch schön. So eine geführte Tour da. Montalcino kann man noch guten Wein trinken danach. Aber ich glaube, es ist auch immer relativ schnell ausgebucht sowas, ne? Mhm. Aber man kann es auch eigentlich ohne das Event machen, weil das ist überall ausgeschildert. Also du hast die Streckenführung, ist so, das sind so fest installierte Straßenschilder. Das ist eigentlich ganz cool.
Ist geil.
Nice. Ja,
dann... Darf ich kurz die Stuttgart-Sache würde ich nochmal reinstreuen wollen, so mit einem Podcast.
Damit bevor wir zu Urlaub Nummer 3 kommen.
Genau. Achso, stimmt, du hast ja auch noch Urlaub. Nee, mach du erstmal den Urlaub Nummer 3 und dann machen wir das.
Ja, der fällt ja flach. Also ich war schon sehr traurig. Ich habe ja wie vor 2 Folgen, glaube ich, gesagt, dass ich mich beim Ulle-Camp beworben habe. Eine Woche mit Jan Ulrich in der Provence mit Radtouren zum Mont Ventoux und in der Ebene. Habe ich dann aber eine Woche später eine E-Mail bekommen, kurz nach der Aufnahme, wie immer, dass ich leider nicht berücksichtigt werden kann dieses Jahr und vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Und ja, war ich schon traurig, dachte mir so, schade, bin wahrscheinlich direkt auch bei der Bewerbung viel zu armen Eindruck gemacht. Und dann.
Wie sah das genau aus mit der Bewerbung? Musst du da so einen Text schreiben? Oder
ja, was? Ja, das war wirklich so ein Formular auszufüllen. Und dann musste man auch schreiben, was man so macht, wie alt man ist, was man für Radsporterfahrung hat und warum man mitmachen will.
Ja, genau, aber bei ihm stand ja auch drin.
Ich war schon ehrlich, leider, ja. Also ich habe auch währenddessen überlegt, so, okay, eigentlich weiß ich, was ihr hören wollt. Das könnte ich jetzt auch reinschreiben, aber ich habe schon auch geschrieben, so Radsport-Podcast und
ja, ich glaube, die wollten ja, er hat ja auch gesagt, es soll ja auch kein Rennen sein, sondern so dazu, um zu connecten, sich mit anderen Menschen zu verknüpfen. So schönes Business-Meeting für wie viel?
Business-Meeting für, ja genau, also das war ja dann die Frage und leider, ich hatte ja wirklich gehofft, dass diese Info noch geheim bleibt, denn ungefähr eine Stunde, nachdem ich meine Ablehnung bekommen habe, hat mir jemand, der anonym bleiben möchte, direkt die komplette Zusage von sich geschickt, abfotografiert in Screenshots. Und ja, ich hätte euch raten lassen, ihr wisst es ja jetzt mittlerweile, aber ich glaube, wir haben damals über Landscamp gesprochen. Das hat 15.000 Dollar gekostet oder so, ne?
Nee, es waren 30.000, oder, Andi?
Nee, ich glaube 15.
Ich hab, du, keine Ahnung.
Nee, aber ich bin der Meinung, ich habe so einen Artikel in dem Zusammenhang gelesen und dass bei Lerns nochmal 5.000 mehr waren. Oh, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wie viel das kostet.
Ja, genau. Aber was hättet ihr geraten, ohne dass ihr es jetzt gewusst hättet, was die Teilnahme kostet?
Wie lange ging das? Eine Woche?
Ich glaube 8 Tage.
Nee, nicht Lernen, sondern die von Ulla ist eine Woche. Aber ja, ich finde, also ich hätte nicht gedacht, dass er ein so sehr das Geld aus dem Rippen schneidet, ja schon. Von daher, ich wäre
ja, jetzt. Gut, kommt ja darauf an, was wird denn dir da geboten, wo wohnst du da?
Aber dann findest du den Preis immer noch gut, oder was? Also rechtfertigt.
25 vielleicht nicht, aber dann, wenn es so 8 Tage sind im 5-Sterne-Hotel und so weiter. Das sind ja keine 8 Tage.
Oder Basti,
das sind keine 8 Tage. Nicht,
nee. Ich kann es euch sagen, warte, ich zähle schnell durch. 6 Tage.
6 Tage. 5 Nächte war ja, das, glaube
ich. Dachte ich schon, so 10.
Ja, genau, 10 hätte ich auch
gesagt. Ich hätte so 10 bis 15 gesagt.
Und das hätte der Besenwagen auch bezahlt, einfach nur.
Nee. Ja, also. Solange ich hier noch 25% Mitspracherecht habe,
ich habe auf jeden Fall nicht. Ich habe schon auf Twitter gelesen, so, ey, wir brauchen nur 2500 Leute, die 10 Euro zahlen, dann kann Fonsi mitmachen. Ja, kann er leider nicht, er wurde direkt abgelehnt. Ich bin nicht gut genug für. Ich muss es einfach besser machen.
Aber ich finde 25.000 Euro. Das ist schon mir so unsympathisch viel. Das
ja,
ist
so also viel. Man sagt dann immer so Ulle, aber ich glaube halt einfach, das ist ja nicht Ulle, der das festlegt, sondern halt irgendwelche Leute, die das da für ihn planen und denken, wir können jetzt hier mal wieder alles rausholen. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein seltsames Konstrukt, das Ganze.
Wie viele Plätze gab es, weißt du das? Also wie viele?
100.
Nee.
Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht
auch
nur 2.
Ich habe auch gar keine Ahnung.
Weil ich glaube, bei Lance waren das ja auch nicht so viele, ne? Es waren, glaube ich, 10 bis 15, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht viele.
Es hat zumindest in ein Restaurant gepasst.
Ja. Na gut, wenn es ein großes ist. Ja, aber ich find's auch so unsympathisch viel, muss ich sagen. Da hat Ulle jetzt gerade ein paar Minuspunkte eingesammelt bei mir auf jeden Fall, ja, mit dem Preis.
Er ist halt der König in Minuspunkte einsammeln wegen irgendwas, okay, was seine Manager oder wer auch immer da verzapfen. Naja.
Und ich finde auch, es kommt ein Ticken zu schnell, findet ihr nicht auch? So nach allem, was passiert ist, dass da jetzt mal damit rauskommt, natürlich ist es wahrscheinlich auch auf dieser Hype-Welle mitschwimmen, mit der Doku und dem Podcast. Aber ich finde es halt schon recht zeitig. Es sieht auf jeden Fall sehr nach einfach Geld abziehen aus als alles andere. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall das komplette Programm für euch und dachte, ich lese euch das mal vor.
Ja, gerne.
Dass ihr so ein bisschen so einen Hauch von einem Eindruck bekommt, was ich da.
Und danach kann man sich ja mal eine Meinung bilden.
Was Paul, ich ne? da hätte.
Nicht einfach erleben jetzt schon wieder sagen, alles scheiße.
Ja. Ich sage nicht so alles scheiße, sondern es ist unsympathisch viel.
ja, also hier, ich überfliege das nur mal. Hochexklusive Live-Erfahrung mit Tour de France-Gewinner, ja, Radsport-Legende Jan Ulrich in der wunderschönen Region Provence. Mit Höchstenberg, der Region Mont Ventoux, genießen Sie gemeinsam mit Jan Ulrich nicht nur die schönen Ebenen, sondern auch die Berganstiege. Mit nach vielen Jahren Radsport-Erfahrung, insbesondere Tour de France Sieg, kann Jan Ulrich unterwegs zahlreiche hilfreiche Tipps geben. sicherlich auch.
So wie Kette ölen und Reifen aufpumpen.
Das ist wichtig. Sicherlich auch wird er die ein oder andere Erfahrung aus seiner Radsport-Karriere erzählen. Der begleitet wir das Ganze auch in hochprofessioneller Manier von Profi-Radsportmechanikern. Also ist im Programm inklusive. Die Übernachtungen und Aufenthalte finden in hochklassigen Luxushotel mit Spa- und Poolbereich statt. Essen und Getränke sind enthalten. Es gibt auf jeden Fall, das wird immer wieder betont, hört ihr auch gleich im Programm, Kaffeepausen während der Radtouren. Das ist ein sehr großer Punkt. So, jetzt geht's los. Man kann sein eigenes Fahrrad mitbringen oder eins von Fahrrädern einer Luxusmarke mieten. Die werden dann auch vor Ort auf einen eingestellt.
Ja, aber steht da die Marke?
Begrenzte Teilnehmerzahl. Steht nicht, nee.
Ja, gut, das können wir uns ja denken, wer das ist, oder?
Ja, wahrscheinlich.
So, keine Ahnung.
Nee, der hat doch mit Pinarello wie ein Deal. Der fährt ganz
ja, Zeit. Ja, der hat von Deal. Pinarello
er einfach hat ein Fahrrad bekommen.
Ja. Nee, der war, glaube ich, auch schon vor Ort und so. Also ich glaube schon, dass es ein
bisschen um sein Fahrrad bekommen hat. Ja, okay. Geschickt haben die das nämlich nicht. Man muss abholen.
Ja, sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, ist Teilnahme leider nicht mehr möglich. Und bitte hier unten stehendes Formular ausfüllen und die Teilnahmegebühr in Höhe von 25.000 Euro inklusive französischer Mehrwertsteuer überweisen. Dann gilt die Bewerbung. Also geplanter Ablauf, Tag 1, Ankunft, Hotel, Check-in, Kaffee, Mittagessen. Schon mal gut. Kick-off-Treffen in der Lounge mit dem Team von Jan Ulrich. Und um 20 Uhr gibt es dann, und das klingt schon nach einem sehr unangenehmen Punkt. Willkommensansprache von Jan Ullrich. Will ich eigentlich gar nicht dabei sein. Dann gemeinsames Abendessen mit Jan Ullrich. Nächster Tag. Sportliches Frühstück. Fahrradtests mit Specials von Jan Ullrich. Weiß nicht, was die Specials sind. Was denkt ihr?
Eine Kappe.
Keine Ahnung.
Eine Kappe. Merch-Set gibt es auch, ja, ist auch enthalten. Dann Fahrradetappe, 80 bis 100 Kilometer, inklusive Kaffeepausen und Mittagessen in lokalem Restaurant. Danach Smalltalk, technische Tipps und individuelle Fotos mit Jan Ullrich. Dann gemeinsames Abendessen. Nächster Tag, gemeinsamer Brunch im Hotel. Fahrradetappe, 80 bis 120 Kilometer, inklusive Kaffeepausen, Mittagessen in lokalem Restaurant. Dann Hotelkino, gemeinsames Ansehen einer Dokumentation über Jan Ullrich mit anschließendem Beisammensein. Gemeinsames Abendessen im Hotel. Nicht im Hotel, sondern auswärts.
Ist das schon die neue Doku oder zeigen die dann die ARD-Doku?
Ich habe es mich auch gefragt, welche Doku da jetzt kommt. Aber eigentlich, ich würde die neue nehmen. Jetzt kommt der Mont Ventoux-Tag. Sportliches Frühstück mit Jan Ullrich.
Steht der echt sportliches
Frühstück mit Jan Ullrich. Transfer zu Mont Ventoux. Fahrradetappe zum Gipfel des Mont Ventoux mit Jan Ullrich, inklusive Kaffeepause, Mittagessen in der Nähe der Gegend um den Mont Ventoux. Entweder normales Fahrrad oder E-Bike. Kannst du dir aussuchen. Danach Ankunft am Hotel, Pool und Spa-Bereich mit Jan Ullrich. Dann Abendessen mit Jan Ullrich.
Steht er immer mit Jan Ullrich noch
hinter? Steht immer mit Jan Ullrich. Sportliches Frühstück mit Jan Ullrich, geht's wieder los am nächsten Tag. Und jetzt kommt auch ein Punkt, den finde ich gut, da wäre ich gerne dabei, Stretching und Fitness mit Jan Ullrich.
Ja, okay.
Dann einfache Fahrradetappe, wird auch gleich angegeben, heute geht's einfach, heute ist quasi Ruhetag, aber immer noch 80 bis 100 Kilometer, Sightseeing, Vaucluse, Kaffee und Mittagessen. Freizeit, Spa danach wieder, Poolbereich und Smalltalk mit Jan Ullrich. Dann gemeinsames Abendessen mit Jan Ullrich in einem besonderen Ort außerhalb des Hotels. Und jetzt kommt letzter Tag, sportliches Frühstück. Ihr werdet es nicht erraten, mit Jan Ullrich. E-Bike-Etappe. Heute müssen alle E-Bike fahren. Tour und Stops von Jan Ullrich. Mittagessen im Hotel. Recap der Retour gemeinsam mit Jan Ullrich. Checkout, Abschied, persönliche Bilder und Austausch mit Jan Ullrich. Das war's.
Okay, da kann man schon mal 25 für hinlegen. Oder? Immerhin auch ein sportliches Frühstück dabei.
Also fünf oder sechs sogar. Fünf, glaube ich.
Ich weiß ja, dass du es ironisch meinst. Also meine ehrliche Meinung ist, finde ich, immer noch zu viel.
25.000.
Aber gut, ne, ist halt auch Jan Ullrich, ne?
Durch sechs. Man hat relativ viel Jan Ullrich auf jeden Fall auf dem Programm.
Ja, das...
Knapp 4.200 Euro pro Tag. Ja, gut. Wir unterhalten uns jetzt halt hier immer nur über den Preis. Für andere Leute sind das ja so viel wie für uns 200 Euro.
Richtig, und das sind glaube ich auch die, die sie da genommen haben.
Ich denke auch.
Ja.
Ja gut. Ich hoffe aber einfach wieder, dass da auch jemand dabei ist, der mich mit Leaks versorgt. Hier können wir die Werbung einspielen. Ja.
Wie in letzter Folge ja schon erwähnt, wir am, was für ein Tag war das jetzt, wenn ich es nicht falsch sage, 27.
Ich meine, war das, ne? Lass Samstagabend sagen, dann ist das unverfänglich.
27. Ne, am 27.8.
sind nach wir der Bergankunft Schauinsland.
Genau, sind wir in Stuttgart bei Vietzen Radcafé live zu sehen. Es sind schon alle Tickets verkauft worden, ziemlich zügig sogar, aber wir haben jetzt, glaube ich, nochmal 25 Tickets, gibt es jetzt nochmal zusätzlich.
Die sind jetzt verlegt worden in eine größere Halle.
Genau.
Stadion.
Wir sind jetzt in der Mercedes-Benz Arena. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt nochmal 25 zusätzliche Tickets, die könnt ihr weiterhin unter dem Link, wie die anderen Tickets auch, kaufen. Steht auf jeden Fall in den Shownotes. Und wir verlosen zweimal zwei Tickets bei Instagram. Einfach unter quasi dem Instagram-Post in dieser Folge einen Kommentar mit einer Freund oder Freundin, mit der ihr gerne hingehen würdet. Einfach quasi at Basti Marx zum Beispiel oder Fonsi Knows Best.
Der ist schon da, also den müsst ihr nicht verlinken.
Genau, den müsst ihr nicht verlinken und das wäre auch schlecht, weil dann könnten wir euch nicht nehmen. Das Ganze könnt ihr bis Sonntagabend machen, also bis Sonntagnacht. Und am Montag würden wir dann die GewinnerInnen wählen. Per Zufall.
Per Zufall.
Per Zufall. Man muss keine Bewerbung schreiben.
Was auch gut ist, was ich euch jetzt sagen kann, ohne zu sagen, wer es ist, aber unser Überraschungsgast hat jetzt auch zugesagt. Der und, Plan A.
Genau, und ich glaube, alle, die mit Radio irgendwie zu tun haben, kennen ihn.
Ja, keine weiteren Tipps.
Ich möchte schon noch gerne weiter, aber gut.
Sportliches dann, Frühstück mit...
Sportliches Frühstück mit... Punkt, Punkt, Punkt. Genau, das dazu. Und dann, weil wir jetzt gerade schon in der Werbeschleife sind für den Besenwagen, gibt es jetzt ab heute, wo ihr die Folge hört, neues Merch. Und zwar vom Besenwagen Worldwide und das Welter-T-Shirt. Also schaut mal vorbei. Gibt es alles bei uns im Shop.
Das ist unter vielleicht shop.besenwagen.com. Genau. Vielleicht ist jetzt auch die Worldwide-Folge, die neue, von Season 2 schon raus.
Aber auch nur vielleicht, wir wissen es nicht.
Aber guckt mal auf dem Channel. Genau. Besenwagen Worldwide.
Okay, jetzt kommen wir ins Wechselkarussell, oder?
Oder ja, jetzt kommen wir mal zum richtigen Radsport. Nee,
nicht wechseln. Genau, nicht Wechselkarussell, sondern hier Sturz. Stürze.
Sturzkarussell.
Sturzkarussell.
Ja, es war lange kein Thema oder nicht so richtig und dann irgendwie in einer Woche wieder zweimal, glaube ich, so richtig dumm. Wer es nicht gesehen hat, was war das eigentlich? Burgos.
Burgos, genau. Erste Etappe.
Burgos, erste Etappe, Zielankunft, geht leicht bergab erstmal, dann auf eine Gerade, in der ein, wer liebt sie nicht, Speedbump eingebaut ist. Das war wie weit vom Ziel? War das schon letzte Kilometer?
500 Meter, oder?
Ja, ja, war schon letzte Kilometer. 500, ne? Also die Jungs von Jumbo, Visma kommen so mit schätzungsweise 65, 70 an, weil vorher ging es leicht bergab. Die ersten zwei haben dieses Teil gesehen, der dritte nicht. Der wird dann, ja, kennt man vielleicht manchmal auch, wenn eine Bodenwelle kommt, ohne dass man die erwartet hat, vom eigenen Sattel in die Luft katapultiert und räumt dann wirklich das komplette Feld ab. Der Fahrer hinter ihm kommt, glaube ich, noch rum, irgendwie, weil er das natürlich hautnah dann gesehen hat und noch reagieren konnte, aber das komplette restliche Feld wird abgeräumt und Jumbo feiert ein 1-2-3. Man könnte es Taktik nennen, aber war es nicht.
Ja, das war auf jeden Fall, ich habe das auch noch im Replay ein paar Mal gesehen, einfach so krass, wie dieser Speedbump da kommt und du siehst dann schon beim vierten oder fünften Jumbo-Fahrer, da fliegt schon so leicht mit dem Hinterrad, glaube ich, so ein bisschen, oder der hebt schon so minimal ab und dahinter eskaliert es dann halt komplett. Die fliegen halt einfach. Ja.
Dritte in der Reihe, der fliegt vorne über sein Fahrrad direkt.
Ja, nicht der dritte in der Reihe kann es ja nicht sein, weil dann werden sie nicht erste, zwei, dritte gewonnen. Die haben den Sturz ja nicht mitbekommen. War weiterhin.
Doch, ich bin mir relativ sicher, dass es der dritte ist und der vierte kommt aber drumrum. Der ist auch noch von Jumbo.
Ja, okay. Ja, wäre auch immer auf jeden Fall ein krasser Massensturz. Und ich habe mich da auch quasi gedacht, wie kann man sowas eigentlich genehmigen? Also, erstmal, es gibt dazu wohl gar keine UCI-Regel, aber es gibt ja gesunden Menschenverstand. Und der hat auf jeden Fall ausgesetzt bei der Zielankunft, oder?
Ich würde behaupten, das hat sich überhaupt niemand vorher angeguckt.
Naja, der Veranstalter,
also der Veranstalter hat einfach gesagt, ja okay, dem war das vielleicht nicht so bewusst, dass das vielleicht gefährlich sein könnte. Es ist halt nicht so professionell organisiert, dieser Sport. Ne? Also ja. Man denkt sich ja schon sehr oft, wenn man da so drin ist im Profiradsport, hier und da könnte man vielleicht auch nochmal was besser strukturieren. Ich meine, es gab zig Meetings, Versammlungen, wie auch immer, um Konzepte oder Protokolle für mehr Sicherheit, gerade was so Sprintankünfte etc. anging, haben stattgefunden, aber irgendwie scheint es immer noch keine Kommission oder was auch immer zu geben, die tatsächlich dann bei so Rennen da vor Ort ist und sich nochmal die Streckenverläufe genau anguckt.
Doch,
und
eigentlich, also bei World Touren gibt es das. Ich war ja auch mal Teil, also ich war nicht Teil von der UCI-Seite, sondern von der CPA. Und bei World Touren gibt es das normalerweise. Die gucken sie jetzt aber auch nicht so genau an, war meine Erfahrung da. Aber bei den kleineren Rennen gibt es halt leider nicht. Ja, das stimmt.
Es wird auch eigentlich eher bemängelt, dass da die nicht ganz so unabhängig sind. Es müsste eigentlich eine unabhängige Person sein, die diese Strecken prüft und nicht jemand, der bei der UCI mit involviert ist, weil Veranstalter, das Rennveranstalterinnen stattfinden lassen, ist ja auch sehr im Sinne der UCI. Ja, wäre vielleicht gut, wenn das die Fahrergewerkschaft organisieren würde oder so, aber auch da stritt man ja, glaube ich, so ein bisschen auf der Stelle. Da wollte sich ja eine neue Organisation zusammenschließen. Da ist aber auch, sind sich die Fahrerlager halt nicht so sehr einig. Wollen sie jetzt weiter mit der CPA arbeiten oder eben eine eigene neue Vereinigung gründen? Ja, ich meine, das war alles so ein bisschen Off-Season-Topic. Wenn die Saison einmal rollt, dann gerät vieles in Vergessenheit und wurde dann jetzt leider durch so einen Sturz, also der ja noch irgendwie halbwegs glimpflich ausgegangen ist, wieder so ein bisschen in die hat wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Aber was ich halt krass finde, ist, den Sport gibt es jetzt schon so lange und wir haben ja wirklich die absurdesten Regeln zum Teil. Sockenlängen, weißt du, also wirklich so Dinge, wo du sagen kannst, also Leute. Und dann ist halt sowas wie, kann man nicht einfach niederschreiben bei potenzieller Sprintankunft, was man da auch ein paar Parameter einfach festlegen kann. Ja? Keine Verkehrshindernisse auf dem letzten Kilometer, was ein Speedbump inkludiert. Also dass sowas einfach nicht niedergeschrieben ist oder dass eine Zielankunft, wenn man weiß, dass ein Sprint ist, halt nicht bergunter sein darf. Also sagen wir mal nicht mehr als 3 oder 4%, so wie es bei Tour of Poland halt immer der Fall war. Aber das finde ich halt krass, dass es dafür gar keine Regularien gibt. Aber sonst halt wirklich für ganz, ganz schön viel Mist. Also für uns, in unseren Augen Mist. Und da geht es ja wirklich um die Sicherheit der Fahrer. Die Sockenlänge ist ein gern genommenes Beispiel, gefährdet halt niemand Sicherheit. Ja? Und ich glaube auch nicht die Position von deinen Händen auf dem Lenker. Also nicht in dem Maße gefährdet ist.
Selbst in den letzten 3 Kilometern von einer Massensprint-Etappe ein Speedbump in die Straße.
Ja, das kannst du nicht vermeiden. Dann kannst du in Niederlanden gar keine Radrennen mehr machen. Also dann bist du ja komplett Benelux, hast du dann gar keine Zielankünfte mehr, weil da sind halt überall Speedbumps. Aber sowas wie da, es ging ja augenscheinlich auch leicht bergunter. Das hat man ja an Geschwindigkeit gesehen. Und dann noch so eine leichte Rechtskurve war das. Und dann noch ein Speedbump. Ey, das muss halt einfach nicht sein. Also, das ist halt so unnötig. Und dass es dafür keine Regeln gibt, ist dann, ich finde, dass da, klar, du kannst keine Strafen verteilen, weil es keine Regeln dazu gibt, aber dass da auch nicht gehandelt wird einfach im Nachhinein. Also, dass man dann nicht mal sagt, okay, Leute, wir müssen uns darum kümmern, sondern, wie Andi schon sagt, das wird jetzt mal kurz besprochen und dann wird es wieder, dann gerät es wieder in Vergessenheit. Bis zum nächsten schweren Sturz haben wir wieder drüber geredet, dann wird es wieder in Vergessenheit geraten. So. Das ist schon krass.
Ja, das ist immer so. Aber zumindest Philippe Gilbert hat gesagt, so, entweder er ändert das jetzt demnächst oder ich höre auf. Nee, was hat er gesagt? Irgendein Statement hat er rausgegeben.
Ja, einfach auch genau das, ne, dass ein Unding ist, dass er ja einer der Personen war, die bei den ganzen Meetings anwesend war und dass einfach seitdem nichts mehr passiert ist. So, und tja, dann müssten sich eigentlich Leute für verantwortlich fühlen, tun sie es aber scheinbar nicht. Vielleicht befragt man da mal jemanden von der UCI oder so. Da kommt ja sonst auch eher keine Stellungnahme.
Ey, gibt es jemanden bei der UCI, der den Besenwagen hört?
Ja, dann kann ich mir gut vorstellen.
Mal. Meldet euch.
Dann würden wir den gerne mal einladen, deutschsprachig.
Ja, sonst müssen wir einen von unseren Außenministern vielleicht mal da drauf ansetzen. Der spricht doch bestimmt auch Französisch. Ja, wir fragen ihn demnächst. Na gut. Ja, jetzt können wir mal zum Thema der Saison kommen. August ist Arbeitssaison bei Corso und Andi stellt uns jetzt mal die Transfers der Woche vor. Oder was ist
die Transfers der Woche?
Was ist im Moment
eine Frage
so aktuell
dazu?
Ja.
Basti, du bist ja auch Fahrermanager, ja. Offiziell. Kommt ihr bald überhaupt noch zum Schlafen, weil ihr jetzt so viel zu tun habt? Oder? Weil ihr müsst ja jetzt alle Verträge machen.
Ich bin ja Manager von Ben Zwiehoff und da ist die Ansage, so schnell wie es geht. Der Rest ist eigentlich egal, aber so früh wie es geht, und das habe ich dann dieses Jahr auch mal halbwegs geschafft. Zumindest das. Okay. Und da bin ich ja erstmal gerade halbwegs arbeitslos, was ihn angeht.
Okay. Anja, erzähl du mal aus Corso-Sicht. Was geht bei euch?
Alles.
Also, alles geht, nichts muss.
Nee, jetzt mal ernsthaft. Also wir sind auch eigentlich schon durch. Warten jetzt noch auf die Veröffentlichung der Teams.
Habt ihr schon alle Fahrer unter Vertrag?
Ja, also wir sind eigentlich auch schon wieder fertig mit Arbeiten. Ja, also wir haben ein paar Verträge einfach verlängert, frühzeitig. Paar Wechsel haben wir innerhalb der Agentur. Also Kaspar Pedersen zum Beispiel wechselt zu Quickstep. Ja, wir haben noch ein paar U23-Fahrer, die gerade als Stagiaire zum Beispiel fahren. Matt Ricitello ist bei Israel Premier Tech jetzt schon als erstes Profirennen mitgefahren. Ansonsten geht es jetzt eigentlich schon teilweise darum, um 2024. Ja?
Also, wo geht Ricitello hin?
Der ist Stagiaire bei Israel Premier Tech.
Ah, ja.
Aber kannst du uns mal da kurz aufklären zu den Stagiaire? Also erstmal kurz erklären, was ein Stagiaire ist und wie diese Verträge zustande kommen. Werden die in der Zeit bezahlt? Also wie läuft das, wenn die bei anderen Conti-Teams sind oder Amateur-Teams und kriegen da Gehalt, kriegen das weiterhin? Wie läuft das in der Regel?
Also ein Stagiaire ist erstmal sowas wie ein Praktikant. Also ab 1. August können Fahrer, die halt noch in der U23-Klasse fahren, bei World Tour oder Pro Conti Mannschaften, Pro Team heißt es ja mittlerweile, also Teams der ersten und zweiten Kategorie, so eine Art Praktikum machen, kriegen dafür auch einen Vertrag, einen Stagiaire-Vertrag. Da werden sie dann eben auch bezahlt von der großen Mannschaft, ganz, ganz normal, kriegen ja auch im Normalfall die komplette Ausstattung, Räder etc.
Kriegen die Mindestgehalt dann oder wie läuft das?
Bin ich mir gar nicht genau sicher, wie hoch das ist. Müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt.
Aber war das schon immer so?
Ich weiß jetzt nicht auswendig.
Früher bei uns war das noch nicht so, oder? Als wir Profis geworden sind, Stagiaire-Verträge.
Ich glaube, seit mit dem Joint Agreement, was quasi noch die CPA mit der UCI ausgehandelt hat, da ist das festgeschrieben, dass auch Stagiaire-Fahrer bezahlt werden müssen. Und oft ist das dann so, dass dieser Stagiaire, diese Übergangszeit schon genutzt wird, weil die Fahrer eben dann auch im Folgejahr bei der Mannschaft schon einen Vertrag haben und dann einfach schon ein bisschen früher in das Team wechseln können. Ab und zu hat man aber immer noch so wirklich dieses, dass man den Fahrer mal testen will, so, ne, quasi als großes Team. Und dann gibt es ja jetzt ein paar Fahrer, zum Beispiel Florian Lipowitz, Stagiaire bei Bora ans Grohe. Da gibt es auch noch keine Infos, ob der jetzt im nächsten Jahr schon einen Vertrag hat oder ob er gerade wirklich da quasi also auf dem Prüfstand ist. Mhm. Kommt der, glaube ich, ursprünglich auch aus einer anderen Sportart, glaube ich, aus dem Langlauf oder so. Fährt aber jetzt auch schon seit Jahren bei Tirol KTM. Schieß mich tot, wie die heißen, weiß ich jetzt auch nicht. Ganz solide. Und das ist jetzt so ein Beispiel. Ja. Bist du mal Stagiaire gefahren, Paul?
Nee, ich bin kein Stagiaire gefahren. Gilt das bei den Frauen auch? Also ist das jetzt bei den Frauen, seitdem die World Tour Teams haben, auch so, dass man Fahrerin als Stagiaire reinholen kann?
Ich denke, das ist schon fast, dass es eigentlich genau gleich abläuft. Ich weiß nicht, wie es da mit den Altersfristen sind. Ich glaube, du kannst auch nicht mehr ab einem gewissen Alter als Stagiaire fahren, wie das bei den Frauen zum Beispiel ist. Aber es gibt auf jeden Fall auch bei den Frauenteams Stagiaires. Also Zoe Buxted zum Beispiel, Neuzugang, schon für nächstes Jahr gemeldet bei EF Education Tipco, fährt gerade als Stagiaire schon in dem Team. Ja. Also,
wenn jetzt ein Team schon 30 Fahrer hat, Stagiaires zählen nicht zu diesem Kontingent, sondern man kann immer aufstocken bis 3, ne? Ja. 3 kann man nehmen, glaube ich, oder? Ja.
Dieses Jahr ist die Grenze für ein Team, glaube ich, auch noch bei 32 Fahrern. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, 34, so durch die Pandemie halt ein bisschen erhöht. Ab nächstem Jahr sind es aber wieder 30.
Mhm. Okay. Aber man kann die drei Stagiaire oder wie auch immer, die könnte man on top immer noch nehmen. Das ist unabhängig.
Genau, ich weiß gar nicht, ob das auch mittlerweile begrenzt ist. Früher waren es, glaube ich, auf jeden Fall drei, ne? Drei durfte man haben.
Ja, okay. Wie fandest du den, jetzt gerade dich, für dich die Frage an, den Move von Groupama Devo, dass die sieben Fahrer haben, holen sie, glaube ich, vom letzten Jahr hoch und einer hat, ist ja jetzt schon Profi geworden, offiziell?
Also, nee, also sieben werden bei FDJ nächstes Jahr Profi in der World Tour einer wechselt zu Alpecin De Koenig.
Okay, also das
also quasi, insgesamt acht Fahrer.
Ja, aber sieben gehen zum großen Groupama, zum World Tour Team. Das ist schon krass, oder? Das ist
Kündigt auf jeden Fall ganz eindeutig so einen Generationswechsel an im Team halt. Ne? Also du musst ja auch erstmal sieben Spots quasi frei haben. Nicht immer passen die Vertragslaufzeiten ja so, dass du so viel überhaupt Fahrer aufnehmen kannst. Ne? Also sieben Neuverpflichtungen in einem Team sind ja eigentlich schon auf jeden Fall viel. Und kann schon sein, dass das langfristig geplant ist. Ne? Dieses Projekt, was FDJ da mit dem eigenen Nachwuchsteam betreibt, ist auf jeden Fall sehr kurzfristig angelegt. Also die Fahrer sollen auch nur 1 bis 2 Jahre in dem Team verbringen, in Ausnahmefällen dann halt 3, aber so 4 Jahre sind eigentlich nicht geplant. So, ich glaube, das hat man schon frühzeitig sich so vielleicht überlegt. Ne? Dann ist halt immer die Frage, hast du dann auch das Niveau an Fahrern? Aber das haben sie ja dieses Jahr eindeutig. Also ist schon krass. Also wenn die Fahrer jetzt so weitermachen in der World Tour, wie sie in der U23 aufgehört haben oder noch dabei sind, ist auf jeden Fall FDJ ein spannendes Team in den nächsten Jahren. Und
war dieser jetzt so Martinez von denen auch?
Ja, ne? Genau, ja, Lenny Martinez.
Was ich halt krass finde, die sind dann ja, wie du schon sagst, sie bleiben 1, 2, maximal 3 Jahre da, aber in der Regel halt 2. Das heißt, die werden halt mit 20 Profis. Und jetzt ist, also ich meine, das ist halt krass, wenn du dann nicht ganz ein Drittel, aber fast ein Drittel des Teams, hast du halt dann Leute, die halt 20, 21 sind. Das ist schon eine krasse Umstrukturierung. Also es ist ja wirklich sehr, sehr viel.
Ja, vor allen Dingen, wenn du vorher ein relativ altes Team hattest, dann ist natürlich der Altersunterschied dann auch extrem. Ne? Wenn du einen Fahrer hast, der halt Ende 30 ist und einen, der ist 20, also könnte auch sein Sohn sein, so ungefähr. Da denke ich schon, dass da jetzt auch einige der älteren Fahrer, ein paar haben sie, glaube ich, auch schon Karriereende bekannt gegeben. Oder Jacopo Guarnieri, eigentlich der letzte Anfahrer von Arnaud Demar.
Geht zu Lotto, glaube ich.
Verlässt das Team, was auch eher überraschend war. Aber ich glaube, da ist auch eher so die Altersstruktur, die das Team da anpassen will. Ne? Also die älteren Fahrer eher dann jetzt auslaufen lassen und dafür halt das Team insgesamt verjüngen. Weil der Trend ist ja auf jeden Fall da, dass auch Fahrer schon im jungen Alter eben auch erfolgreich und Ergebnisse fahren. Also auch die Punkte, die Fahrer unter 25 jetzt einfahren zum Beispiel, hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall erhöht. Aktuell gibt es leider immer noch oft, dass jetzt auch tatsächlich die Fahrer direkt aus den Juniorenprofi werden, was ich sehr schwierig finde, weil eben ja da der Altersunterschied halt auch noch mal ein bisschen größer ist. Ne?
Also mit wird das jemand 18 dieses
quasi
Jahr?
In die Ineos hat jemanden verpflichtet, Joshua Tarling aus, ich meine, ist halt auch aus ein englischer Fahrer, gewechselt zum englischen Team, Großbritannien, also britischem Team. Und es ist schwierig, eigentlich so dieser Trend, der eigentlich so mit Remco so ein bisschen angefangen hat, der ist eigentlich jetzt so bei den Teams, was die Resonanz der letzten Wochen, Monate war, eigentlich so, dass man das nicht mehr machen will, weil man gemerkt hat, okay, es ist auf jeden Fall nicht der ideale Weg. Viele Fahrer sind physisch schon sehr weit in dem Alter, also könnten es zumindest daher schaffen, direkt einen Sprung zu den Profis zu machen, aber es ist halt trotzdem noch ein Riesenschritt. Und wenn du einen Fahrer hast, der halt früh in den Profi-Team oder in die Profi-Kategorie reinkommt, in die World Tour rennen und ein paar Jahre Lehrgeld zahlen muss, ist es danach noch der gleiche Fahrer. Das ist halt die große Frage. So, wenn du bei den Junioren halt ein absoluter Siegfahrer bist, wie sieht's aus, wenn du bei den Profis erstmal 5 Jahre brauchst, um Fuß zu fassen und wieder erfolgreich fahren zu können? Hast du noch die gleiche Mentalität oder bist du halt schon ein komplett anderer Fahrer? Und das ist, glaube ich, das größte Problem oder die größte Gefahr, die man hat, wenn man so früh wechselt. Von daher sind eigentlich die meisten Teams, mit denen man so spricht, auch dagegen und wollen, dass die Fahrer noch 1-2 Jahre in der U23 eben die Mentalität erhalten und dann der Schritt nicht mehr so groß ist und dann schneller schon Erfolge gefahren werden können. Also wir haben ja bei Corse zum Beispiel mit Marco Brenner einen der ersten Fahrer gehabt, der direkt zu den Profis gewechselt ist. Man muss dazu sagen, dass er auch einer der besten Junioren der letzten Jahrzehnte war. Also ist schon nochmal, ja. Klar, Remco war nochmal ein Level höher, aber dann kam auch schon Marco Brenner und die, also der hat ja eigentlich jedes Rennen gewonnen, was er gefahren ist. So, ne? Mhm. Und war halt auch physisch schon sehr weit und hat aber jetzt auch gemerkt, dass bei den Profis doch nochmal ein bisschen schneller gefahren wird als bei den Junioren. Hat sich aber jetzt innerhalb 1,5 Jahren, also jetzt gerade bei der Polen-Rundfahrt, sehr stark gefahren. Genau. 5. Platz im Zeitfahren und dann, ich glaube, mit einer Sekunde Rückstand 11. oder 12. in der Gesamtwertung geworden. Ja. Hätte also auf dem 10. Platz hätte fast sein erstes Top 10 in der World Tour-Rundfahrt in der Gesamtwertung gefahren. Nach gut 1,5 Jahren ist es schon solide. Ja. Aber auch da ist es sehr schwer für ihn, so quasi vom ich gewinne die ganze Zeit zu, okay, ich muss jetzt erstmal wirklich ein paar Jahre kommen auf mich zu, wo ja es vielleicht mal anfängt, jetzt so langsam
und aus,
wieder erfolgreich zu sein.
Aus der Erfahrung heraus, ihr habt ja jetzt Emil Herzog auch, der ja definitiv genau dieser Typ wieder ist, einer oder der erfolgreichste Junior gerade.
Und ist auf jeden Fall gerade der weltbeste Juniorenfahrer.
Genau.
Hat jetzt nicht so einen riesen Abstand zum Platz, also zu seinen Konkurrenten, wie es damals eben Marco Brenner hatte oder auch ein Remco Evenepoel hatte. Also bei Evenepoel hat, glaube ich, fast die doppelte Punktzahl nochmal gesammelt an UCI-Punkten wie Marco. Aber ist natürlich auch gefragter Fahrer, wird aber im nächsten Jahr auf jeden Fall noch ein Jahr U23 fahren.
Und ist das Absicht gewesen, jetzt auch von, also beziehungsweise so gut ihr euch da einbringen könnt als Agentur, dass ihr da auch geraten habt? Oder gab es Angebote, was die Eltern reden da ja wahrscheinlich auch meistens noch mit? Oder gab es Stimmen, die wollten, dass er direkt wechselt?
Persönlich bin ich der Meinung, dass eben dieses eine oder vielleicht 2 Jahre in der U23 eben extrem wichtig sind, so für die Entwicklung, eher so so ein Mindset dann bleibt oder mit welchem Mindset man Profi wird.
Ah, by the way, wo fährt er eigentlich nächstes Jahr?
Das muss das Team veröffentlichen, also ist noch nicht veröffentlicht.
Aber er geht in die World Tour.
Nein. Nein, aber er braucht doch ein Team, der ist bei Auto Eder gefahren, das ist ein U19-Team. Er hat noch kein U23-Team veröffentlicht.
Habe ich jetzt gerade das verpasst, dass er noch nicht direkt in die World Tour geht, okay.
Nee, geht er nicht. Nee.
Ja, am Ende entscheidet der Fahrer immer selbst so und er hatte eigentlich schon von sich aus den Wunsch, noch ein Jahr in der U23 zu fahren. Ist ja auch nicht unerfolgreich auf dem Mountainbike unterwegs, fährt jetzt auch noch die Mountainbike-Weltmeisterschaft, will das gerne auch noch in der U23 fortführen. Wie das bei den Profis dann so klappen würde, das muss man mal sehen. Klar, gibt ein paar ganz gute Beispiele gerade in der World Tour, die Mountainbike fahren und auf der Straße erfolgreich sind. Aber da hat er dann eben auch in der U23 noch ein Jahr Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Seht ihr eigentlich mittlerweile eine andere Reife bei den Fahrern oder Fahrerinnen auch, vor vielleicht 3 Jahren, als das noch nicht so normal, mittlerweile wird es dann einfach normal, dass die aus den Junioren hochgehen oder nur ein Jahr fahren in der U23 und dann hochgehen in die World Tour?
Das ist total individuell. Also du hast, also das Level, das Leistungsniveau ist auf jeden Fall nochmal weiter gestiegen oder hat sich, sage ich mal, verbreitert so. In der Breite sind die dann doch schon sehr, sehr weit. Aber wie die dann jetzt so vom Kopf her funktionieren, das ist total unterschiedlich. Also manche sind da immer noch eigentlich wie Kinder. Andere haben da schon eine ganz erwachsene Ansicht zu dem Thema. Oder generell. Ja. Das ist total unterschiedlich. Also würde ich jetzt nicht pauschalisieren können, dass man sagt, die mit der höheren Leistungsfähigkeit werden jetzt auch irgendwie reifer. Ich, aus meiner Sicht ist es eigentlich eher ein Problem, dass jetzt die Möglichkeit schon besteht. Viele Fahrer erwarten das von sich selbst. Ich muss jetzt direkt Profi werden, sonst bin ich nicht gut genug und so. Es ist also eher kein schöner Trend, dass jetzt viele Teams, oder was heißt viele, es anscheinend immer noch Teams gibt, die direkt aus den Junioren die Fahrer verpflichten. Viele sind absolut dagegen. So, und es hat sich auf jeden Fall jetzt der Trend so ein bisschen abgewendet, dass jetzt nicht alle sagen, okay, wir müssen jetzt hier den nächsten Remco finden und signen jetzt die ganzen Juniorenfahrer, sondern dass viele dann jetzt sagen, okay, warte mal, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, lass den ein oder zwei Jahre in der U23 und dann kommen die eben noch fertiger, noch weiter und immer noch als eventuell der gleiche Rennfahrertyp zu den Profis. Ne?
Also. Aber verlieren damit nicht die Teams die Möglichkeit, sich frühzeitig so in Anführungsstrichen Supertalente zu sichern, weil diese halt direkt hochgehen wollen und Teams sich dann dagegen entscheiden, das zu machen, aus deren Prinzipien und Erfahrungen heraus? Also denkst du nicht, dass sich das irgendwann wieder zurückentwickelt und man sagt, okay, um den Trip mitgehen zu können,
gibt's muss man kannst natürlich schon einen Vertrag vorher unterschreiben. Ne? Für 2024, 2025 könntest du ja jetzt schon einen Vertrag machen.
Ich glaube, es gibt auch Teams, die kooperierende U23-Teams haben, die eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun haben. Ja nicht.
Du hast ja jemanden wie Marco Brenner, der auch unbedingt hochgehen wollte direkt. Weißt du, also der ja auch, da ist ja auch egal, ob du dem jetzt an...
Ja, dann ist natürlich die Frage am Ende, entscheidet der Fahrer, was er machen will, aber wenn ihm keiner die Möglichkeit bietet oder ihm davon, wenn ihm noch mehr Leute davon abraten, dann bietet sich ihm vielleicht gar keine andere Möglichkeit, außer noch weiter in den U23 zu fahren. Wobei man das auch, ja, also generell würde ich sagen, es ist totaler Quatsch, für einen Juniorenfahrer direkt zu den Profis zu gehen. Aber auch da gibt es die Ausnahmen. So, aber dieses, dass generell jetzt viele Junioren denken, sie müssten direkt Profi werden, das ist, glaube ich, keine gute Sache.
Und das Krasse ist ja, bei den Frauen war das ja schon immer so, ne? Dass sie von den Juniorinnen direkt zu den Frauen Profis mussten, weil es halt auch keinen Unterbau gab, wie bei der Männerseite. Das ändert sich jetzt ja auch langsam. Da bin ich dann auch gespannt, wie da die Entwicklung sein wird, ob man die Juniorinnen dann doch auch erst nochmal quasi in der U23 parkt, diese sehr, sehr guten Talente, und denen Zeit gibt, sich zu entwickeln.
Ja, da gab es ja immer diese Zwischenlösung, ne? Dass man erstmal so ein kleinerem Profiteam dann gefahren ist und dann in die Women's World Tour wechselt. Ja, wenn sich der Sport weiter so entwickelt, wie es jetzt gerade aussieht, wird es dann auch irgendwann die Möglichkeiten geben, eine U23-Klasse zu etablieren. Gerade wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen dünn, so weil es auch gar nicht so viele Fahrerinnen dann gibt. Aber ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn es auch da noch so einen Zwischenschritt geben würde in Zukunft.
Ja. Was ist denn bis jetzt Stand heute, Dienstag, deutscher Zeit, 18.46 Uhr? Was ist euer Transfer bis jetzt?
Dschungels. Jungle Bob zu Bora.
Für mich war es vorher Jacopo.
Ja.
Ich springe wahrscheinlich falsch aus. Guarnieri zu Lotto Destiny fand ich schon sehr, sehr interessant. Aber ja, jetzt auch auf jeden Fall Bob Dschungels, finde ich auch. Also für mich jetzt auch der Transfer des Moments. Andi?
Tatsächlich ist bei mir ein Transfer im Frauenbereich. Lorena Wiebes wechselt zu SD Works.
Und frühzeitig.
So. Ja. Ja, wahrscheinlich die dominierende Sprinterin aktuell oder auch in absehbarer Zeit. Wechselt zu einem nächstes Jahr noch stärkeren Team dann SD Works. Also die sind so ungefähr der Bayern München, der Women's World Tour so ungefähr. Ja. Das fand ich schon krass, einfach weil das Team dann auch nächstes Jahr nochmal eine Nummer besser sein wird.
Bescheuert.
Wenn's jetzt, Basti sagt schon, findest du ein bisschen vielleicht dann langweilig.
Wenn
es
jetzt noch eine Annemiek van Vleuten nicht gäbe, wäre es echt schon richtig langweilig eigentlich.
Ja gut, aber ne, also ich Aber auch das braucht Zeit, ne? Also ich meine, es ist ja gut, dass da so eine Struktur gibt und danach müssen sie, oder daran müssen sich auch alle orientieren. Mhm. Aber was ich halt krass finde, ist, dass sie jetzt ja zum zweiten Mal ihren Vertrag frühzeitig beendet. Und ja auch jetzt ja auch wieder eine Klausel im Vertrag hat, weil es, glaube ich, ein finanziell besseres Angebot gibt, dass sie das Team wechseln darf. Und das DSM, ich weiß nicht, ob sie nicht mitgehen können oder wollten. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, wie da die Situation ist.
Keine Ahnung.
Weil es hätte ja, ich glaube, es hätte gematcht werden müssen finanziell, dann hätte sie nicht gehen können. Finde ich auch interessant, wie oft bei ihr der Wechsel dann irgendwie stattfindet. Aber sie macht auch gerade krasse Sprünge, ne? Also leistungsmäßig auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal so zurückschaut, die letzten Jahre.
Ja. Echt spannend. Und wir können auch mal kurz bei den Frauen bleiben und vielleicht gar nicht nochmal zwei Themen nicht aus dem Wechselmarkt. Aber ja. Beziehungsweise ist ja irgendwie auch Wechsel, weil dieses Jahr erst eingestiegen, angefangen, Ricarda Bauernfeind mal wieder mega stark gefahren. In Tour of Pyrenees oder so war das. Zweite geworden, die Etappe habe ich auch gesehen, wo sie da Zweite wird und den Gesamtrang sichert. Bin ich auch super gespannt, was da noch rauskommt. Wenn sie jetzt mal diese komplette Saison mit dem Load, den sie da jetzt aufbaut, über den Winter verdaut, glaube ich, kommt die noch mal viel stärker auch im nächsten Jahr raus. Und ich denke mal, die wird auch hochgehen, oder? Nach dem Jahr. Jetzt, ich habe gar keine Infos dazu, aber wenn man, glaube ich, verrückt bei Canyon, die nicht ins World Tour Team zu holen, oder? Mit dem Stand.
Normalerweise schon, ja. Also ich meine, ist eh schon in der Struktur unterwegs, von daher wäre es ja auf jeden Fall das Naheliegendste, aber ich weiß, also ich kann mich im Frauenmarkt halt gar nicht aus, auch was die Finanzen angeht, wie die Gehälter da sind. Ich glaube, da wäre es eigentlich auch mal interessant, vielleicht von dir an, die irgendwann mal so Informationen zu bekommen, wo welche Richtung sich das da so entwickelt und ob dann so ein Talent wie Bauerfeind halt dann eventuell für andere Teams auch schon attraktiv ist, so das
Sicherheit. Also ich glaube, ist einer der großen Talente, gerade im Frauenradsport. Der Markt ist auf jeden Fall wachsend. So, es gibt viele Teams, die das Mindestgehalt zum Beispiel der Männer World Tour angepasst haben. Das erhöht natürlich den Druck auf alle anderen Teams, die das noch nicht getan haben. Tatsächlich haben wir jetzt zum Beispiel in der Agentur niemanden, der mehr unter diesem Mindestgehalt fährt.
Das sind wie viel?
Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, aber wenn du angestellt bist, sind es ungefähr 45.000 Euro. Und
das ist das Männermindestgehalt.
Genau.
Ja. Und also das, ihr habt auch keine Frau, die da runterfährt.
Genau. Ja. Und bei den Topfahrern geht es schon auch schnell in den sechsstelligen Bereich. Ja? Also das ist schon im Vergleich vor ein paar Jahren schon sehr viel mehr. Also vor allen Dingen ist das Wichtigste ja, dass dieses Grundgehalt steigt. Ja, dass halt wirklich dann man auch von Profifahrerin sprechen kann und die jetzt nicht irgendwie dann noch in einem World Tour Team rumfahren und irgendwie ein paar hundert Euro im Monat bekommen.
Mhm. Bis wohin geht das dann bei den Frauen?
Wir haben doch mal vor letztem Jahr oder vorletztem Jahr doch mal so eine Liste, war aber glaube ich nur Annemiek van Vleuten mit drauf, ne?
So, aber jetzt zum Beispiel diese Marianne Vos, ich glaube, die ist in den Niederlanden schon so groß, dass die schon sehr, sehr relevant ist für Jumbo als Sponsor. Ich glaube, da. Aber weil wir eh schon gerade im Frauenradsport sind, jetzt kein Wechsel, aber Karriereende.
Wechsel raus aus dem Radsport.
Lisa Wechsel Brennauer. Raus.
Ja, kam überraschend, ne? Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Ja, aber irgendwie auch, ja, schon, aber sie ist jetzt ja auch schon, ich glaube, 36 oder 35. Eigentlich dann gar nicht so überraschend, weil wir halt auch so alt sind, denken wir halt, das ist irgendwie noch jung, aber ist ja mittlerweile im Radsport ist das ja jetzt einfach auch ein Alter, wo man schon mal aufhören kann. Und ich meine, gerade nach dem letzten Jahr mit Olympiasieg,
34.
Weltmeisterin, 34.
Auch jetzt im Juni erst geworden.
Also ist sie 88 geboren.
Ja. Richtig.
Ja. Aber ich finde ich, kann man schon aufhören. Also ich meine, viel besser wird es ja nicht mehr, ne?
Genau, sie hat ja wirklich auch super viel gewonnen.
Ja, und gerade nach dem letzten Jahr, wie so auf der Bahn, ne, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, jetzt dann in München, letztes Radrennen am Wochenende, Straßenrennen, der Europameisterschaften, europäischen Spiele, wie auch immer das heißt, fast zu Hause bei ihr. Also finde ich, ist ein schönes Ende. Also,
ja, ist nochmal zeitweise deutsche Meisterin geworden.
Was ich interessant finden würde, ist, wenn sie so eine Art Vorbild, Role Model wird in irgendeinem Bereich in Deutschland, also sei es in der Zusammenarbeit mit dem BDR oder auf irgendeiner Ebene, vielleicht auch in Richtung Fernsehen geht. Jetzt werden ja auch mal mehr Frauen rein auf Deutsch übertragen. Einfach so, weißt du, dass eine Persönlichkeit, wie sie ja auch ist und auch bekannt, ein gutes Beispiel einfach noch weiterhin abgibt. Würde ich gut finden.
Okay, zurück zu Wechseln.
Es gibt 9 deutschen Worldtour-Fahrer nächstes Jahr.
Genau, fand ich auch super interessant. Habe ich auch erst heute.
Felix Engelhardt, U23 Europameister.
Hat das richtige Rennen gewonnen letztens. Das war sein erster internationaler Sieg, glaube ich.
Echt?
Habe ich zumindest gehört. Ich kann es jetzt nicht aus eigener Recherche.
Ich glaube, der stand auch schon vorher auf vielen Listen drauf, nach dem eigentlich letzten 2 Jahren jetzt.
Ja, gut, Baby-Giro
gefahren. Sehr auch, auffällig gut gefahren, genau. Und jetzt, glaube ich, spätestens danach hat er vielleicht dann auch seinen Vertrag unterschrieben, ich weiß nicht. Wird 6. beim Baby-Giro und dann eben knapp einen Monat später Europameister auf der Straße und fährt nächstes Jahr bei Bike Exchange. Ja, bin ich mal gespannt. So, das Team verjüngt sich auch so ein bisschen hier und da. Guten jungen Italiener jetzt unter Vertrag genommen, Filippo Sanna.
Italienischer Straßenmeister auch, oder?
Mhm.
Ja. Genau, es war übrigens sein erster internationaler Sieg.
Ich habe es auch durchgeforstet gerade.
Ja. Aber was mir da in dem Zusammenhang aufgefallen ist, wie viele Briten jetzt auch gerade Profi werden, oder? Mhm. Stagiairverträge bekommen haben, von denen ich zum Teil noch nie was gehört habe, die Namen. Das ist halt, das ist gerade auch wie so eine ganze Riege, die danach kommt. Ich glaube, zum großen Teil auch von der Bahn.
Ineos auch ganz gut am Einkaufen, glaube ich. Also jetzt wird auf jeden Fall der zweite Hater Profi. Ineos auch. Bruder.
Der den Baby Giro gewonnen hat.
Dafür geht Eddie Dunbar weg. Auch zu Bike Exchange.
Die machen schon gute Moves, Bike Exchange, oder? Das ist schon eine interessante Verpflichtung, die sie da holen. Ist jetzt keine bis jetzt so Riesenkrache, aber alles so Rennfahrer, die einfach gut fahren können. Also der Zahner auf jeden Fall, so bei mittelschweren Rennen, gut für den Sieg. Dunbar auch, bei Rundfahrten kleineren.
Jetzt waren diese Commonwealth Games.
Ja.
Dieses Universum existiert für die auch, glaube ich, wirklich noch.
Ja, ja, so. auch wichtig.
Ja, Australien, Großbritannien irgendwie, Geraint Thomas, Wales, so, die denken noch.
Wer hat das Straßenrennen da eigentlich gewonnen?
Aaron Australier Gates. Auch, ne? Oder ein Neuseeländer irgendwie, den ich
Neuseeländer, nicht kannte. Neuseeländer, Bahnfahrer, ja. Ja, der ist gut, der ist Bahnfahrer auch und so. Also,
neuseeländisches Team geht jetzt auch PKT.
Genau.
Ah, Blacksburg.
Ja, Blacksburg, genau. Die sind auch momentan Top-UCI-Team, Top-Kontinental-UCI-Team.
Okay.
Das ist ganz gutes Programm eigentlich auch.
Ja, und da sind wir dann ist er wie Tudor Pro Cycling heißen sie, ne? Das Team von Fabian Cancellara wird ja auch ein Pro-Team nächstes Jahr. Da passiert so ein bisschen was auf dem Pro-Markt. So.
Angeblich, es gibt ja Gerüchte, dass auch Kubeka wieder den Schritt in die Pro-Team-Kategorie macht. Wird wahrscheinlich dann auch jetzt so die nächsten Tage, Wochen auf jeden Fall veröffentlicht, wenn das tatsächlich stimmt. Ich weiß auf jeden Fall, dass man sich da auf Fahrermarkt umhört nach Fahrern. Also denke ich mal, ist da schon was dran.
Ist da jemand Neues im Management oder ist es weiterhin
Douglas Ryder? Das ist das alte Management, glaube ich. Zumindest mal ist Douglas Ryder da immer nach wie vor involviert. Und ja, also auch da, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool, dass doch so in der Pro-Team-Kategorie noch ein paar mehr Teams dann sich etablieren, weil ne, auch der Unterbau so für die World Tour ist ja auch nicht unwichtig.
Gut, sonst wäre es euch sonst noch aufgefallen, so auf dem Transfer?
Ja, heute kam Felix Groß-Schartner raus. Nach Felix Groß holen sie sich jetzt auch Felix Groß-Schartner.
Um sicher zu gehen, dass wir alle deutschsprachigen Felix Groß haben.
Ja. UEA, UAE, so rum. Ich sag's immer UAE, falsch rum.
Ja. Auf jeden Fall Emirates, das Team von Poggi.
Weiß nicht, bei Bora gibt's, glaube ich, noch auslaufende Verträge.
Ja, wird eigentlich ganz gut so jetzt die beiden Abgänge kompensieren können. Ne? Keldermann ist ja noch nicht offiziell, glaube ich, wird ja auch mit wieder Jumbo Visma in Verbindung gebracht. Felix Großschartner geht, also zwei gute, also ein GC-Fahrer und halt ein Helfer. Das kann so Dschungels eigentlich beides so ein bisschen übernehmen. Kann schon noch irgendwie mal auf GC fahren, kann aber auch eben für den, ja, für Vlasov oder Buchmann oder wen auch immer eine wichtige Rolle als Helfer spielen. Eigentlich schon ein ganz guter Transfer. So. Hat jetzt ja auch bei der Tour gezeigt, dass er wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist.
Es gibt noch einen Österreicher bei Bora, Pösti. Der hat auch noch nicht verlängert. Bin ich auch gespannt, ob der bleibt.
Zumindest weißt du es nicht.
Ja. Ja. Noch nicht keine aber wo, Meldung wollen, mit, wollen wir Gerüchte streuen? Wo denkt ihr, geht er hin?
Gar keine Ahnung.
Ich würde gut finden, wenn er zu Quickstep geht.
Ich EF.
Nee, die verkacken das bei den Klassikern immer. Er soll zu einem Team, wo er weiß, also wo man sich einfach sicher sein kann, dass da muss er nur auf dem Rad sitzen bleiben und dann fährt er vorne rein. Und das ist für mich halt Quickstep. So, die machen nicht irgendwelche komischen Versuche und so, sondern das Schema F funktioniert und macht man so. In EF probiert man immer zu viel rum. Und Pösti braucht mal ein so ein Team, wo der mal so einfach, wo alles drauf ausgerichtet ist, nur auf die Klassiker. Und ich glaube, dann kann er da ganz vorne reinfahren, vielleicht auch so ein Ding mal gewinnen. Den Motor hat er auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt mal spekulieren müsste, dann würde ich mal B&B Hotels ins Rennen werfen. Haben wir nächstes Jahr großen Sponsor mit Carrefour, glaube ich.
Ne? Genau, Carrefour. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihren Radhersteller behalten. Das wäre KTM, ein österreichischer Radhersteller. Wäre auf jeden Fall so eine Verbindung. Und ja, das Team wird sich auch, denke ich, noch mit ein paar Leuten verstärken. Ne? Und ich meine, der größte Name, der jetzt doch auf dem Markt ist, der zumindest noch nicht bekannt ist, wo er nächstes Jahr hingeht, ist halt Cavendish. Und da wäre jetzt so ein Pösselberger jetzt auch nicht so verkehrt, den irgendwie im Sprintzug mit reinzubauen. Mhm. So jetzt nicht als letzter Anfahrer, aber irgendwo da drin. Weil ja, auch ein Cavendish braucht dann in so einer Mannschaft irgendwie ein paar Helfer. Und da sind halt auch nicht mehr so viele, die jetzt auf dem Markt sind. Aber wer sich so ein bisschen unterm Radar, gerade auch noch in der Breite ein bisschen verstärkt, ist auf jeden Fall Intermarché Vanti. Mhm.
Ja, die machen das richtig gut.
Die haben auf jeden Fall ein paar gute Ideen und Fahrer, die sie da jetzt verpflichten. Also haben natürlich auch ein paar Abgänge, die sie kompensieren müssen. Jan Hirt wechselt zu Sudal Quickstep, wie sie nächstes Jahr heißen. Also zu Quickstep, bleiben wir auch mal bei dem Namen. Haben den deutschen Belgier geholt, Laurens Rex, der auch jetzt eher eine durchwachsene Saison hat, viel Pech, aber auch ein Fahrer, der in so einem Team, glaube ich, nochmal deutlichen Sprung machen wird, bin ich mir relativ sicher. Die haben von Topsport Flandern so zwei Fahrer geholt, Rune Herregotz, vielleicht dem einen oder anderen schon Begriff, schon ein paar gute Rennen auf jeden Fall gefahren. Und haben natürlich ihre Wunschfahrer, glaube ich, alle behalten. Louis Meintjes hat verlängert, meine ich, habe ich gelesen. Binyam Girmay, glaube ich, 5-Jahres-Vertrag oder so unterschrieben.
Ja.
Also wahrscheinlich so das Aushängeschild der Mannschaft. Dazu haben sie noch einen sehr interessanten jungen Est geholt. Mardis Mikkels ist jetzt quasi 8 Monate U23 gefahren, aktuell Stagiaire bei der Mannschaft, hat glaube ich danach auch irgendwie einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Letztes Jahr einer der besten Juniorenfahrer noch. Sehr interessanter Fahrer, kommt auch glaube ich so ein bisschen aus dem Cross-Bereich. Kommen auf jeden Fall ein paar gute dazu. Unter anderem nämlich unseren Rui Costa, der geht zu Vanti. Er war jetzt, glaube ich, 10 Jahre in der gleichen Teamstruktur mit Lampre, aus dem dann das Team UAE entstanden ist. Mhm. Ist jetzt schon ein bisschen älterer Fahrer, aber nach wie vor top motiviert, gutes Niveau, bringt so ein bisschen Erfahrung nochmal in die Mannschaft rein. Und ja, Mike Teunissen, so ein Fahrer, der bei Jumbo Visma, glaube ich, so ein bisschen untergegangen ist.
Ich bin aufs Trikotdesign gespannt nächstes Jahr.
Tim Wellens haben wir noch nicht erwähnt, oder? Das war im Off. Genau, Tim Wellens geht auch zur UAE Emirates. Hätte auch zu Ineos gehen können, wie man gelesen hat. Und finde ich auch interessanten Move. Hat er angekündigt, dass das Team verlassen will. Also er war jetzt bei Lotto Destiny dieses Jahr noch.
Es gibt doch diesen Mid-Season-Transfer auch, oder?
Ja, genau.
Dylan Toins.
Das war Dylan Toins. Genau, Dylan Toins. Ja. Genau, der geht zur UAE Emirates. Dann auch für Lotto Destiny Roger Kluge, mir auch noch nicht bekannt. Vertrag läuft aus. Ob er verlängert
oder ob er schon das Team mit. Ja, was sagen da die Berliner Gerüchteküche? Hast du keine Ahnung?
Ne, ich habe versucht, was rauszufinden, aber kann sein, dass da noch nichts ist. Ich weiß es nicht.
Ja, Tim Wellens hört sich doch stark danach an, dass er dem Geld hinterhergegangen ist, oder?
Ja, aber ganz ehrlich, wer mag es ihm verwehren? Ne? Ich meine, der war jetzt jahrelang da bei Lotto, hat ihn die Stange gehalten, mega geile Rennen gefahren, zum Teil auch den Arsch gerettet. Ich finde, der hat euch mal verdient, jetzt auch noch mal ein bisschen abzucashen. So, ist auch nicht mehr der Jüngste. Also noch nicht alt, aber ist auch nicht mehr der jüngste Rennfahrer. Warum nicht?
Ja.
Und für so ein Team für UAE, ganz ehrlich, den schickst du halt zum Mallorca-Challenge, hast du direkt schon mal 2 Saisonsiege, ist doch geil. Also, da weißt du aber auch, dass du ab April kannst du mit dem auch nichts mehr anfangen, aber bis dahin holt er dir ein paar Saisonsiege.
Ja, und Toins, was ist das?
Na, ich glaube, das war wirklich, weil, also was ich ja gelesen habe, ich weiß nicht, ob Andi da mehr weiß, also ich habe auch nur gelesen, dass er halt mit dem Team nach Rücksprache, man hat, glaube ich, das Rennprogramm besprochen bei Bahrain und er hatte kaum noch Rennen gehabt. Er wollte aber unbedingt noch mehr Rennen fahren und Israel wollte ihn, glaube ich, haben, um Punkte noch zu sammeln. So.
Argument, und, da geh halt woanders hin.
Und
fahr halt woanders rennen.
Aber das Interessante daran ist halt, er hat ja...
Ist schon ein seltsamer Move auf jeden Fall.
Sowohl Israel als auch Lotto kämpfen ja gerade noch um die Relegation, Anführungsstrichen, auf seiner World Tour bleiben dürfen. Dürfen ja nur die ersten 18 World oder die ersten 18 Teams des Rankings. Und also Israel hat dafür ihren Israeli, den Namen Guy, mir fällt jetzt nicht ein. Auf jeden Fall den Israeli, den Vertrag vorzeitig gekündigt. Und ich glaube, der war ihr 10. bester Fahrer auch in dem Ranking. Es werden ja nur die besten 10 gewertet pro Team für dieses Punktesystem, weil die jetzt zu viele Fahrer schon hatten. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Move, also auch kompliziert, so ein bisschen. Und, muss eigentlich einen rausschmeißen, nicht den musst du auszahlen.
Alltäglich.
Ja, den musst du auszahlen, holst einen neuen Fahrer, weil du hoffst, dass der bei den nächsten Rennen noch so viele Punkte sammelt, dass du in den Top 18 Teams bist. Und wie gesagt, deine Punkte, die bleiben bei dem Team, in dem du sie geholt hast, die kannst du nicht mit rübernehmen. Ja, deswegen bin ich gespannt, ob sich das am Ende gelohnt hat, dieser Move.
Ja, Torrens war ja auch schon, war ja eigentlich für nächstes Jahr auf dem Markt. Da hat man ziemlich früh schon mitbekommen, dass er auf jeden Fall das Team wechseln will. Und ich glaube, das hat dann nochmal diese Möglichkeit eben dann geboten. Ne? Also, dass das alte Team gesagt hat, ja okay, ist jetzt auch nicht der günstigste Fahrer hier auf unserer Payroll. Wenn wir den jetzt schon abgeben, nächstes Jahr geht er eh. Für uns eigentlich eine ganz komfortable Situation.
Bei Israel hat man genug Geld. Und
der für Israel.
Abfindung zahlen, Toins noch Viertelgehalt zahlen.
Holen sich mit Toins natürlich einen guten Fahrer für nächstes Jahr und halt können jetzt da mit ihm noch ein paar Punkte vielleicht einfahren.
Wir werden das verfolgen.
Genau.
Alright.
Alright. Sonst wird wahrscheinlich jetzt noch viel passieren. Rick Zabel geht übrigens nicht zu Wonti, auch wenn es auf Twitter steht.
Ja, auch wenn sich viele gefreut haben.
Ja. Na, also ich weiß nicht, ich hätte es interessant gefunden, wie das ausgesehen hätte mit diesem Trikot und so. Und
ich finde es geil. Ja. Aber schade.
Mit dem Helm.
Wir können diesen Transfer auf jeden Fall dementieren.
Aber Basti, hättest du gerne ein Wonti-Trikot?
Ja, aber ich würde es nicht anziehen.
Ja. Also, okay, warum? Wenn du es doch so geil findest?
Ja, nee, ich finde es ja nicht geil, aber so, weiß ich nicht, so zum in den Keller hängen oder so, finde ich es gut. Also mit Georg Zimmermann und Unterschrift drauf, finde ich gut.
Ja, wir haben ja bald Kommissar Rex da im Team, direkte Verbindung, dann können wir eins organisieren. Gut.
Alrighty.
Dann
Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, die drei vom gelben Bus sprechen genau. über Wechselmarkt.
Nee, nächste Woche nicht mehr sowas Ernstes. Ich will mal wieder ein paar witzige Folgen machen hier.
Ja, das stimmt.
Ich muss schon genug arbeiten jetzt hier, da muss ich nicht auch noch im Podcast hier so seriös Frage und Antwort stehen.
Ja, gut, aber du bist ja immer gut, jetzt jemanden zu haben, der auch wirklich mit dir arbeitet. Ist ein interessantes Thema, alle Jahre wieder. Nochmal zur Erinnerung, wie gesagt, unter diesem Instagram-Post dieser Folge einfach einen Freund, eine Freundin von euch erwähnen und wir suchen zwei genau. Leute raus, die wird zweimal zwei Tickets gewinnen.
Und die Besenwagen-Shop für T-Shirts uns. Vorbeischauen.
Genau,
dann sehen Worldwide wir uns in Stuttgart. T-Shirt finde ich auf jeden Fall sehr lustiges Design, finde ich gut. Ist Anspielung okay. darauf, dass wir lange gebraucht haben, um den Namen festzulegen.
Achso, ja, genau, ja, das stimmt. ich gebe das der Designerin weiter.
Alright.
Gut, wir hören uns. Ciao.
Good boys, ciao.
Ciao.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Und das Beste kommt zum Schluss. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau dort investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen möchten. Und an die Strategie kann ich mich persönlich nur anschließen. BBB unterstützt die UCI-Frauenteams Andi Schleck und das Team Park Hotel Falkenburg. Und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und du kannst über BBB natürlich mit unterstützen. Schau einfach mal auf deren Seite vorbei. Es ist erstaunlich, was man dort alles bekommt. Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Und das alles zu wirklich fairen Preisen. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.